ARD Sounds.
Herzlich willkommen zum Interview der Woche aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin. Und vor diesem Osterwochenende haben wir Kirsten Fers eingeladen. Sie ist evangelische Bischöfin und Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland. Kirsten Fers betont Menschenrechte und Demokratie. Sie lehnt rassistische, antisemitische, völkisch-nationale Ideologien ab und positioniert sich deutlich gegen die AfD. Sie unterstützt Geflüchtete und versteht Kirchenasyl als Ausdruck christlicher Ethik. Und an einigen dieser Themen werden wir im ARD Interview der Woche heute vorbeikommen. Mein Name ist Bianca Schwarz. Herzlich willkommen, Kirsten Fers.
Dankeschön, liebe Frau Schwarz.
Angesichts der Weltlage, Frau Fers, würde ich gerne starten mit dem Thema Krieg und Frieden und auch der Frage, wie komplex alles geworden ist. Mhm. Und um das vielleicht abzubilden, machen wir einen ganz kurzen Sprung zurück in Ihre Vergangenheit und gehen ins Jahr 1983. Da waren Sie dabei im Bonner Hofgarten bei den großen Friedensdemonstrationen. Sie haben dagegen demonstriert, dass in Europa mehr Atomwaffen installiert werden sollten zur Abschreckung Russlands. Letztes Jahr wurden Sie in einem Interview, das ich gelesen habe, gefragt, ob Sie sich als Pazifistin sehen. Und Ihre Antwort letztes Jahr war, wenn das heißt, dass man gerechten Frieden sucht, ja. Wenn das heißt, dass man jeglichen Waffengebrauch kategorisch ablehnt, nein. War 1983 einfacher, gegen Waffen zu sein als 2025, 26?
Ich denke schon, denn wir haben im Moment eine dermaßen komplexe Weltlage. Es haben sich die Kriege und Kriegsszenarien sehr verändert. Wir haben es zu tun mit hybrider Kriegsführung beispielsweise, mit Autokraten, die wenig vom Verhandlungstisch halten. Wir haben Völkerrechtsbrüche. Und ich würde nach wie vor mich als Pazifistin bezeichnen, bin damals sogar ins Theologiestudium gegangen, weil es eine so klare Haltung zum Frieden gibt und gegen jede Form von Gewalt und für zivile und gewaltfreie Konfliktlösungen. Das war sozusagen einer der entscheidenden Glaubenssätze, die für mich auch nach wie vor gültig sind, auch in diesen Zeiten. Wir haben bloß auch, und das glaube ich, teile ich mit vielen, die 83 im Bonner Hofgarten waren, angesichts der Bedrohungslage, der man, glaube ich, auch mit einem gewissen Realismus ins Auge schauen muss, haben wir eine Zerrissenheit. Einerseits, sage ich als Christin, einerseits der Gewaltfreiheit Jesu zu folgen und den Gewaltverzicht so klar wie möglich durchzuhalten. Andererseits aber zu wissen, dass andere Opfer von Gewalt werden. Und zwar völkerrechtswidriger Gewalt werden. Und da haben wir das Nächstenliebe Gebot. Und diese beiden grundlegenden Werte, wenn man das so beschreiben kann, unseres Christentums, geraten im Moment in Konflikt.
Das ist ein Punkt, der mir, als ich mich jetzt auf unser Gespräch vorbereitet habe, immer wieder aufgefallen ist in Ihren Aussagen. Sie betonen immer wieder, wir leben in einer komplexen Welt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Iran-Krieg in Woche 4 schaue, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also kann man gut finden, dass Khamenei weg ist, ein Anführer, der sein eigenes Volk terrorisiert hat. Kann man gleichzeitig schlecht finden, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg war. Und das führt mich zu der Frage, ob wir uns als Gesellschaft, also wirklich in einer ganz großen Bewegung eigentlich entfernen müssten von diesen einfachen und deswegen sehr liebgewonnenen Kategorien gut, böse, schwarz, weiß.
Natürlich. Also es gibt im Moment überhaupt keine einfachen Lösungen. Und wir merken, dass natürlich im Iran-Krieg, im Schatten dieses Krieges, weiter die Menschen leiden, die zu den Ärmsten gehören, zu denen, die auf der Flucht sind, zu denen, die in irgendeiner Weise versuchen, ihr Leben in die Hand zu bekommen. Das wird im Schatten dieser Kriege oft überhaupt nicht mehr in den Blick genommen. Die Kriegssituation im Nahen und Mittleren Osten verunsichert Menschen hier. Ich merke das eben allerorten, dass alte Menschen, die schon Kriegserlebnisse in ihrer Seele tragen und auch junge Menschen, dass die wirklich Ängste entwickeln, weil eben nicht mehr erkennbar ist, wie sich regelbasiertes Miteinander, wie sich internationale Abkommen, wie alles das, was der Mensch braucht, um Orientierung und um eine Verlässlichkeit zu bekommen, wie all das bricht. Und deshalb auch ist so eine Friedensdenkschrift für uns wichtig gewesen, mit den Menschen, nachzudenken, deshalb Denkschrift, nachzudenken, wie man diese verschiedenen komplizierten Lagen erstmal einordnen kann, aber auch, wie man das Gewissen schärft, sich dazu zu verhalten. Und mit dieser Grundidee, dass wir in diesen Dilemmata eben keine leichte Lösung zu fassen kriegen, das erleichtert manche schon.
Das ist ja auch eine Antwort, die eben gerade hilfreich ist. Du darfst beides fühlen und beides denken. Eben. Das ist in Ordnung. Eben. Die Friedensdenkschrift, die Sie gerade erwähnt haben, die hat die Evangelische Kirche Ende letzten Jahres veröffentlicht. Sie heißt Welt in Unordnung, gerechter Frieden im Blick. Vielleicht können Sie einmal kurz erklären, wie entsteht so eine Denkschrift überhaupt? Was ist das denn eigentlich? Und was sind dann die Punkte gewesen, um die am intensivsten gerungen wurde im Prozess?
Es war ein langes Ringen. Seit 2022, also nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, ist nochmal deutlich geworden, die Friedensdenkschrift von 2007 muss noch einmal neu durchbuchstabiert werden unter den aktuellen Bedrohungslagen. Dafür haben sich viele, die in der Friedensarbeit unterwegs sind, zusammengesetzt. Man hat sich die ganze Zeit über bemüht, nicht die einen zu den naiven Pazifisten zu erklären und die anderen zu den kriegstreibenden Militaristen. Also das hat schon auch was mit unserer Identität zu tun, mit unserer Glaubensidentität, wie wir einen Pazifismus beschreiben, der in dieser Welt der Unordnung bestehen kann. Und da ging es um ganz viel und es hat uns alle sehr bewegt. Zum Beispiel die Frage, wie Atomwaffen, die absolut ethisch verwerflich sind. Da gibt es keine zwei Meinungen. Atomwaffen gehören abgeschafft, weltweit. Wie aber zugleich man in Bedrohungslagen unter Umständen Atomwaffen in irgendeiner Weise akzeptieren können muss. Das hat uns zerrissen, mich persönlich übrigens auch.
Ich bin ja als Korrespondentin hier im Hauptstadtstudio natürlich oft mit Politikern unterwegs. Und diese Diskussionen sind in den letzten 2-3 Jahren auch sehr intensiv geführt worden. Und wenn ich jetzt auf einen Satz bringen müsste, was ich da immer wieder höre, dann ist es vielleicht die Formulierung, es ist einfach, Pazifist zu sein, wenn man im Frieden lebt. Mhm. Aber man muss sich vielleicht neu überdenken, wenn diese Situation nicht mehr gegeben ist.
Der Austausch, Frau Schwarz, mit Christinnen und Christen in Schweden, in Polen, in Finnland, ist geprägt von einem ganz realistischen Gedanken, dass Krieg möglich ist. Dass Waffenarsenale, die angeschafft werden, womöglich zum Einsatz kommen. Und ich spüre schon, dass es in unserer deutschen Gesellschaft noch eine deutliche Distanz dazu gibt. Und ich verstehe das auch natürlich.
Wir sind weiter weg. Sie hören das ARD-Interview der Woche. Zu Gast ist heute die Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschland, Kirsten Fers. Und lassen Sie uns doch bitte mal ein anderes großes Wort so auseinandernehmen, wie das im Jahr 2026 vielleicht angemessen wäre, und zwar das Wort Werte. Was gehört denn für Sie heutzutage zum Wertekanon evangelischer Christen?
Wir haben als Kirche den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen, so heißt es. Und das umfasst Hoffnung, die nicht zuletzt stirbt, sondern die zuallererst lebt. Erlösung, also Erlösung und Lösung von innerer Not. Gerechtigkeit für all die, die in äußerer Not leben. Nächstenliebe als eine Grundhaltung der Achtung gegenüber einem Menschen, der seine eigene Freiheit leben darf und ebenso in der Verantwortung für andere ist. Das sind die Grundlagen. Der Gewaltverzicht, den wir eben zu fassen hatten, gehört im Übrigen dazu. Das sind die grundlegenden Werte unseres Christentums, die es dann auch gilt, ins Zusammenleben und in diese Welt, in der wir ja leben, hineinzubringen.
Was mir im letzten Jahr vielleicht verstärkt, aber auch davor immer mal wieder aufgefallen ist, ist, wir erleben ja gerade eine sehr starke Politisierung auch von Werten und eine sehr starke Zuordnung zu rechts und links. Und gerade der evangelischen Kirche wird ja oft vorgeworfen, sie sei zu links oder zu grün. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner von der CDU hat die Kirchen letztes Jahr aufgefordert, sich nicht so ideologisch in Politik einzumischen. Ich frage mich, ist das nicht in Teilen unumgänglich, weil viele von den Werten, die Sie gerade genannt haben, gehören ja zu Ihrer DNA. Sie vertreten die seit Jahrhunderten und jetzt ist das plötzlich links versifft?
Danke, dass Sie die Frage so stellen, denn das sehe ich wie Sie. Wir stehen keiner Partei näher als irgendeiner anderen. Ganz eindeutig. Wir richten unsere Botschaften auch nicht nach Parteiprogrammen aus. Aber wenn man das Thema Klimagerechtigkeit, also Bewahrung der Schöpfung, stark macht, wenn wir uns für geflüchtete Menschen einsetzen, weil sie in ihrer Not Hilfe brauchen und auch Würdigung, wenn wir uns für Menschen, die in unseren Städten mit Armut kämpfen, und wir einen Christus bekennen, der immer an der Seite derer gestanden hat, die arm sind und am Rande gewesen sind, in mehrerlei Hinsicht, dann ist das ein Ausdruck unserer christlichen Grundüberzeugung. Und die sind natürlich politisch, schlicht, weil sie das Zusammenleben betreffen und weil sie gesellschaftliche Verhältnisse betreffen. Es ist schlechterdings nicht zu schweigen, wenn die Würde von Menschen rassistisch, antisemitisch, sexistisch angegriffen wird. Und gleichzeitig, das gehört genau dazu, geht es eben nicht nur ums Reden, sondern auch ums Tun. Also wir als Kirche haben ja einen ganz klaren Handlungskompass, der sagt, wir setzen uns eben auch konkret ein für Menschen, die Heimat suchen, für Leute, die kein Obdach haben, für Kinder, die Werte vermittelt bekommen sollen. Wir haben es nämlich mit einer sehr wachen, jungen Generation zu tun.
Die Handlung wäre ja in diesem Fall Kirchenasyl, Seenotrettung, Kampf gegen Rassismus oder Antisemitismus, die Ablehnung der AfD. Das sind Werte, die Sie vertreten, aber schadet Ihnen das manchmal auch in gewisser Hinsicht? Also führt das in den Gemeinden dazu, dass ausgetreten wird? Macht das die Gemeinden kleiner?
Die Aussagen der letzten Kirchenmitgliedschaftsstudie hat ein interessantes Bild ergeben. Nämlich, dass auch Nichtmitglieder wohlgemerkt wurden befragt, dass über 70% das Engagement der Kirchen für geflüchtete Menschen gutiert. Dass das Thema Seenotrettung stark unterstützt wird, auch ja durch Spenden, weil, das muss man ja im Blick haben, weil die staatliche Seenotrettung nicht mehr stattfindet. Es ist ja die zivile Seenotrettung deshalb eingesetzt worden, weil bestimmte Operationen nicht mehr funktionieren. Das muss man, glaube ich, im Hintergrund behalten, dass dieses Soziale und auch das Engagement für Menschen, die in Entwicklungszusammenhängen auch weltweit nicht im Blick geraten, dass dafür die Kirchen stehen, wird in der Regel von vielen in der Bevölkerung positiv gesehen. Natürlich in den Positionen sind wir aus dem Menschenbild heraus klar, dass menschenverachtende Politik oder Haltungen, dass völkisch-nationales Gedankengut, dass jede Art von Antisemitismus, Rassismus, Sexismus mit christlichen Grundüberzeugungen nicht vereinbar ist. Die Parteien, die dieses Gedankengut vertreten, sind daher gerade keine demokratische Alternative. Und ich erhoffe immer, dass daraus Wählerinnen und Wähler ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Klar gibt es dann auch Anfragen an die Kirche, aber für mich ist nach wie vor wesentlich, in Verständigung mit all denen zu treten, die darüber noch reden wollen und es auch aushalten, dass Meinungsvielfalt wirklich stattfindet.
Sie hören das Interview der Woche aus dem ARD-Hauptstadtstudio und zu Gast ist heute die Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands, Kirsten Fers. Und Sie hatten das gerade schon kurz angesprochen, der Einfluss der Kirche auf die Politik. Sie sind ja nun von einem Mitgliederschwund betroffen. Und ich habe mich gefragt, ob das da auch ihre Einflussmöglichkeiten schmälert. Weil vor 30, 40, 50 Jahren war es ja üblich, dass Abgeordnete auch zu einer der Kirchen gehörten. Und mittlerweile wird das immer weniger. Also der kirchliche Background von Abgeordneten ist nicht mehr automatisch so gegeben, wie man das vor ein paar Jahrzehnten vielleicht noch gewohnt war.
Ja, das stimmt. Und wir merken zugleich, dass Politiker, die ja auch nur Menschen sind, schon auch zunehmend unter Druck geraten, weil sie persönlich angegriffen werden, weil sie verletzt werden, sogar manchmal physisch. dass sie also auch buchstäblich ihre Haut zum Markte tragen. Und dieses grundsätzlich zu unterstützen, ist für mich unabdingbar, wenn Menschen sich so für unser Gemeinsinn einsetzen. Das wissen viele Politikerinnen und Politiker und wissen sich damit uns auch verbunden, ob sie nun Kirchenmitglied sind oder nicht.
Die Angriffe gegen Politiker in den letzten Jahren sind tatsächlich durch die Decke gegangen. Es gab extra ein neues Gesetz, das jetzt gerade auch nochmal auf dem Prüfstand steht, das Angriffe gegen Politikerinnen und Politiker stärker bestraft hat. Aber haben Sie auch die Erfahrung gemacht, dass Politiker mehr Seelsorge brauchen?
Ja.
Das merken Sie dann in den Gemeinden vor Ort, vermute ich.
In den Gemeinden vor Ort, das merken Sie an sehr, sehr vielen Stellen. Also die Gespräche, die auch Kirchenleitungen mit ihren jeweiligen Ländern führen oder den Landespolitikern, sind gut und sind immer auch auf eine konstruktive Weise darin bemüht, gesellschaftliche Fragen und soziale Angebote zu vertiefen und zu verstärken.
Wir sind ja jetzt schon ein paar Mal in diesem Gespräch an dem Stichwort Seelsorge vorbeigekommen. Was versteht man denn eigentlich alles unter Seelsorge? Was gehört dazu?
Seelsorge, das ist erst einmal ein Gespräch zwischen Zweien, wo einer eine Frage, eine Not, eine innere Krise zu bewältigen sucht, wo er oder sie eine Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner hat, der sich auf diesen Menschen völlig einlässt, der nicht moralisch bewertet, der oder die eben gemeinsam nach Lösungen sucht, die intensiv Zeit einbringen und in großer innerer Not Haltepunkte und Orientierung geben. Für die Gesellschaft sichtbar ist das in der Notfallseelsorge. 80 Einsätze pro Tag in Deutschland. Magdeburg zum Beispiel bei dem schlimmen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt, haben wir vielleicht noch vor Augen, wie da die Notfallseelsorgerinnen und Notfallseelsorger völlig fassungslose Menschen einfach gehalten haben. Seelsorge heißt eben oft auch aushalten und nicht sofort das richtige Wort finden. Trost ist oft nur diesen Schmerz, der Menschen zerreißen kann, mit aushalten. Und das tun sie in der Notfallseelsorge, in der Polizeiseelsorge, in der Gefängnisseelsorge, in der Militärseelsorge, in der Krankenhausseelsorge und in der Alltagsseelsorge. 190 Millionen Euro pro Jahr geben wir als evangelische Kirche nur für die Pfarrämter aus, die diese Seelsorge wirklich leisten.
Also diese Ansprechbarkeit, wenn die Fragen eben so groß sind, dass sie vielleicht auch vom Gefühl her in der sehr komprimierten Welt, in der wir heute leben, keine Zeit mehr finden, keinen Raum finden, keinen richtigen Ansprechpartner.
Und viele sind ja so allein mit ihren Problemen.
Ja.
Diese Einsamkeit, die ja dazu führt, dass manche auch wirklich in große innere Not kommen. Das machen sich viele gar nicht klar, wie weit Seelsorge auch eine Resilienz in einem Menschen stärken und fördern kann, schwierigste Situation zu überstehen.
Sie haben eine Umfrage mitgebracht, die Sie in Auftrag gegeben haben beim Meinungsforschungsinstitut CIVEL. Top neu, ganz frisch, noch gar nicht raus fast.
Nee, genau.
Wo Sie wirklich nochmal repräsentativ nach Seelsorge gefragt haben. Was ist denn da für Sie das interessanteste Ergebnis oder vielleicht das, wo Sie denken, okay, da habe ich den meisten Angriff, die Angriffsmöglichkeit, um nochmal was zu bewegen?
Also beeindruckend fand ich, dass 71% der Befragten, also eine repräsentative Umfrage tatsächlich.
Also das heißt, es waren jetzt nicht nur Mitglieder der evangelischen Kirche,
genau,
sondern
es waren einmal durch die gesamte Gesellschaft, dass 71% wussten, dass es Seelsorge gibt und dass sie für alle da ist. Also dass ich nicht Kirchenmitglied sein muss. Und dass im Übrigen Seelsorge von 63% wahrgenommen wird als eine direkte Hilfe für Menschen in Notsituationen, Krisenfällen, in der Einsamkeit, in Trauer.
Die Seelsorgeangebote der evangelischen Kirche werden immer stärker angenommen. Gleichzeitig, ich teile jetzt mal was aus meiner eigenen Erfahrungswelt, was wirklich überhaupt nicht repräsentativ ist. Aber wenn ich im Gespräch mit Menschen bin, habe ich oft den Eindruck, es ist jetzt schwierig, die richtigen Worte zu finden, ohne sie zu dupieren. Aber
in Ordnung. sagen Sie sie ruhig.
So ein individualisierter Glaube oder ich nenne es mal Spiritualität, einfach übergreifend, auch wenn das eh ein schwieriges Wort ist. Aber ich habe den Eindruck, dass das immer wichtiger wird und gleichzeitig eine größere Ablehnung von institutionellem Glauben da ist. Also so ein bisschen nach dem Motto, alle meditieren und sorgen sich um Achtsamkeit und versuchen herzlich miteinander umzugehen und gleichzeitig, obwohl die Seelsorgeangebote der Kirche so viel stärker angenommen werden, es führt nicht dazu, dass im großen Maßstab jetzt die Menschen zurückdrängen in, sei es die christliche oder eine andere der großen religiösen Institutionen. Wie empfinden Sie das? Ist das jetzt bei mir eine sehr individuelle Sicht
ist das
bei Ihnen ganz anders?
Nein, Sie haben da völlig recht, dass sich sehr viele ihren individuellen Glauben darauf auch bestehen, dass sie ihn haben. Und erstmal ist ja an Meditation und Achtsamkeit füreinander ja nun überhaupt nichts einzuwenden. Und das zweite Phänomen, das stimmt auch, dass Institutionen, also nicht nur die Kirchen, natürlich extrem unter Druck geraten im Moment. Auch weil vielen nicht klar ist, dass das noch Solidargemeinschaften sind. Solidargemeinschaften, die die Pflicht haben, sich auch für das Recht der Schwächeren stark zu machen. Und diese große Individualisierung führt dazu, zu sagen, es ist mein eigenes Glück, für das ich verantwortlich bin. Und wir als Kirchen und die Institutionen sagen, wie übrigens ja zum Beispiel Medien auch, wir müssen alle im Blick behalten. Eine Gesellschaft misst sich daran, wie sie mit ihren Schwächeren umgeht. Und dafür können auch die, denen es gut geht, viel dazu beitragen. Deshalb auch Solidarbeitrag. Das ist die Grundidee und dafür stehe ich auch ein. Und die Institution selber wird oft verbunden mit einem, jetzt sage ich es mal ein bisschen salopp, mit einem verschnarchten Verein, die irgendwie nur in ihren Gottesdiensten, wo nur noch 5 auf der Kirchenbank sitzen, vor sich hindümpeln. So, ich sag's mal
so ein bisschen vielleicht.
Genau, ja. Aber dass wir, mal abgesehen davon, dass Gottesdienste zum Beispiel im Michel mit einer hervorragenden Kirchenmusik schon auch ein echtes Kulturerlebnis ist, dass wir aber in vielerlei Weise den Menschen in diesem Alltag der Moderne längst an der Seite stehen, realisieren viele überhaupt nicht mehr. Was täten sie ohne Kitas? Also ohne Kitas in kirchlicher Trägerschaft, die für so ein Wertekorsett einstehen, das vielen noch was bedeutet. Was täten sie ohne Schulseelsorgerinnen und Schulseelsorger in einer Phase, wo gerade nach der Pandemie die Jugendlichen extrem unter Einsamkeit leiden? Was täten sie ohne Pflegeheime, die ja natürlich auch im Subsidiaritätsprinzip vielfach staatlich mitfinanziert ist. Aber glauben Sie doch nicht, dass wir in unserer Diakonie nicht enorm viel Geld einsetzen würden, weil wir Trägerschaften übernehmen. Manchmal ist es für mich mal ein bisschen verzweifelt, dass ich immer wieder neu vermitteln muss, zu sagen, in einer Institution wie der Kirche zu sein. Vielen Dank übrigens an all die, die drinnen sind und auch bleiben, dass wir nur unsere Aufgaben deshalb gesellschaftlich erfüllen können, weil es viele gibt, die sagen, hier wird Gutes getan für eine gesamte Gesellschaft.
Das ist doch jetzt vielleicht der ideale Punkt, um Ihnen als letzte Frage, Kirsten Fers, folgende zu stellen. Wir sind in der Karwoche, wir sind am Osterwochenende. Welchen Gedanken möchten Sie den Menschen denn mitgeben?
Wir haben eine wunderbare Botschaft zu Ostern. Ein großes Fest für uns, die Auferstehung Jesu wird gefeiert. Also heißt, die Gewalt, die ihn ans Kreuz gebracht hat, hat nicht das letzte Wort. Überhaupt hat die Gewalt nicht das letzte Wort. Dass wir einen Hoffnungstrotz haben dürfen, jenseits dessen, was natürlich in dieser Welt schmerzt, aber dass wir eine Hoffnung haben, die über das hinaus wächst. Das Leben immer siegen wird. Diesen Hoffnungstrotz wünschte ich uns allen jetzt in diesen Zeiten, die auch sehr herausfordernd sind.
Hoffnungstrotz. Habe ich noch nie gehört, könnte mein neues Lieblingswort werden. Kirsten Fers ist evangelische Bischöfin und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
ARD Sounds. Alles, was Sie gerne hören, jetzt in einer App. Radio, Podcasts, Hörspiele, Reportagen und Livestreams.
Und das Tor!
Die ARD-Audiothek wird zu ARD Sounds. Zum Mitfiebern, Lernen, Lachen und natürlich für alle wichtigen Themen des Tages.
Donald Trump ist halt ein Dealmaker, so sieht er sich ja selber. Und für ihn besteht die Politik genauso wie das Wirtschaftsleben halt aus Deals.
Natürlich auch in der Sounds-App die interessantesten Gespräche in SWR aktuell.
Also das ist natürlich auch so eine Art Erschöpfung, die sich dann breit macht. So ein Gefühl von, man ist einfach der Spielball von Politikern, die hier nicht das Beste für die Menschen im Sinn haben.
Ja. ARD Sounds, der Play-Button für den Tag. Dank Rundfunkbeitrag werbefrei und ohne weitere Kosten.